Ja, endlich ist es soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, hier eine kurze Werbung. Und zwar wird euch diese Folge präsentiert von Huawei. Wir sind selbst seit einigen Monaten mit dem P10 Plus von Huawei unterwegs. Und das Besondere an diesem Smartphone ist die Kamera, mit der ihr eure Reisemomente super in Bildern festhalten könnt. Denn es ist mit einer Leica Dualkamera 2.0 ausgestattet und so könnt ihr beim Fotografieren gleich auf zwei Linsen zugreifen. Besonders genial ist außerdem, dass sich die Blende auch noch im Nachhinein verstellen lässt. So könnt ihr euren Bildern einen ganz coolen Bokeh-Effekt verleihen. Auch im Nachhinein. Also, ich finde es ziemlich cool und bin ein Riesenfan von diesem Feature. So, lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden. Nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und denkt dran, am Wochenende könnt ihr dann wählen, welche Folge ihr am besten fandet.
Ja, Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Freue mich auch, wieder dabei zu sein.
Wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Fiere Win Classic hast du gemacht. Ich habe ja gerade erst vor kurzem mit Line, oder sie hat eigentlich alleine eine Abenteuerhappen-Folge mal so gemacht und darüber gesprochen. Wann warst du dort?
Ich war im August 2015.
Okay. Ist ein Weilchen her. Das ist dann auch zur gleichen Zeit gewesen, ne? Also es war dann im September?
Nee, August.
August?
Ist immer im August eigentlich.
Genau. Ja.
Ist so ziemlich der einzige Monat, in dem er halt die Strecke relativ schneefrei bewältigen kann, meistens zumindest.
Ja. Wie war das? Erzähl mal.
Ja, war
also
spannend.
Also was hast du, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Fiere Classic überhaupt zu machen?
Also meine Idee war es gar nicht. Ich bin von einem Freund da drauf gekommen und er hat gesagt, komm, lass mal machen. Und ja, wenn man das so hört, 120 Kilometer ist natürlich schon eine ordentliche Strecke. Vor allen Dingen, wenn man noch keine Fernwanderungen vorher gemacht hat, so wie bei uns. Und ja, habe mich da so ein bisschen anstecken lassen und dann ging es die Planung und Vorbereitung. Zack, haben wir uns angemeldet und Bestätigung von Fehlreifen bekommen und haben im Prinzip ein halbes Jahr lang fast jedes Wochenende irgendwelche Wanderungen unternommen, um uns halt so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja, und dann
cool. Hat das geholfen?
Ach, ich weiß nicht so recht. Das Streckenprofil ist jetzt nicht, also für jemanden, der, sag ich mal, relativ regelmäßig wandern geht oder sich einigermaßen sportlich betätigt, ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Es geht zwar bis auf 1140 Meter hoch, aber das Streckenprofil an sich ist jetzt nicht so wild. Also die Anstiege sind nicht wahnsinnig steil. Selbst hoch zum Tjektja-Pass, das ist ohne weiteres gut zu bewältigen, auch mit schwerem Gepäck. Und ich glaube, die Anstrengung liegt mehr im mentalen Bereich. Wenn man dann irgendwann in der Mitte der Strecke mal realisiert, dass wenn man umknickt oder sich gar was bricht oder sowas, dass es wirklich keine Chance gibt, dass da irgendwie einer einen rausholt. Es gibt zwar Hubschrauber von Fehlreifen, aber es kostet halt auch dementsprechend. Also man will lieber nicht, dass einem was passiert.
Hm. Und das ist ja, also das ist halt auch das, also Line zum Beispiel, die ist ja auch das Ding dieses Jahr gelaufen und sie hat ja gar nichts trainiert. Also dadurch, dass wir ja viel reisen und viel unterwegs sind, ist man halt einfach so eine gewisse Grundfitness, würde ich mal sagen. Und sie hat ja auch gesagt, was du gerade gesagt hast, es war total, dieses Streckenprofil ist nicht sehr schwer und das ging eigentlich ganz gut.
Ja, so ist es auch. Also da laufen die unterschiedlichsten Leute mit, da laufen von, ich sag mal jetzt Profi-Wanderern, die das wirklich mehrmals im Jahr machen, solche Fernwanderungen bis hin zum Erstling, so wie bei uns, läuft da alles mit. Und man ist eigentlich auch nie wirklich ganz alleine auf der Strecke. Also es verteilt sich zwar sehr gut, aber man trifft immer wieder irgendwo hier und da andere Teilnehmer und tauscht sich aus und ja, das ist, also da gibt's für einen Notfall, wenn irgendwas mit der Ausrüstung nicht stimmen sollte oder so, da findet sich irgendeiner unterwegs, der eine Idee hat, wie man das schnell wieder fixen kann und das passt schon.
Thema Ausrüstung, was du jetzt auch schon angesprochen hast, was hast du so alles dabei gehabt?
Boah, ich kann, also die Marken kann ich jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, ich habe seit Jahren reise ich mit einem, also das ist mittlerweile 10 Jahre alt, ein Tatonka Bison 60 Liter Rucksack. Den hatte ich auf dem Rücken. Da drin war halt logisch eine Isomatte. Das war so eine Downmat, so eine aufblasbare mit Primaloft gefüllt. Ich hatte einen dicken Schlafsack, der bis auf, ich glaube, Komfortzone 0 oder minus 2 Grad war. Das sollte eigentlich reichen für den Trip. Obwohl es Sommer ist, aber es ist halt nördlich des Polarkreises. Das sollte man halt bedenken. Ansonsten hatte ich ein paar Leggy Wanderstöcke dabei. Handwachschuhe, die Schuhe sind meiner Meinung nach das Wichtigste. Es gibt zwar auch welche, die laufen den Trip mit Turnschuhen, aber es wird halt dann doch teilweise sehr feucht, sehr morastig und die ganzen Steine. Also ich war froh über die sehr festen Handwerkstiefel. Das hat mit Sicherheit an dem einen oder anderen Punkt geholfen. Ansonsten leichte Trekkinghose, wasserfeste Kleidung, teilweise im Rucksack halt dabei gehabt. Lange Unterwäsche nachts zum Schlafen. Ja, ansonsten eigentlich nichts super Besonderes.
Also lange Unterwäsche und so hat man auch wirklich gebraucht. Ne? Ist schon auch sehr kalt. Auch obwohl es Sommer ist, ist es abends halt schon frostig.
Also wir hatten großes, ich würde mal sagen, bei uns auf der Tour war es relativ glücklich mit dem Wetter. Wir sind losgelaufen bei recht wechselhaftem Wetter. Aber die Temperaturen waren einfach super angenehm. Also es war ein bisschen bewölkt, aber die Sonne hat geschienen und also tagsüber waren es locker, ich sag mal so um die 20 Grad waren es mit Sicherheit. Sind teilweise im T-Shirt gelaufen, teilweise nur mit ganz leichter Jacke drüber. Und nachts ging es eigentlich. Also es war jetzt nicht so, dass es unter den Gefrierpunkt gefallen ist. Die Touren gab es wohl auch schon mit Schnee, Eis und wirklich knackigen Minustemperaturen. Aber wir hatten das damals nicht. Also wir hatten an dem Checkpoint Alles Jaure hatten wir die kälteste Nacht. Da war es laut den Einheimischen, das sind so ein paar Samis rundherum gewesen. Die hatten gemeint, es wäre um die 2 Grad gewesen. Das war schon recht, das war schon gut frisch. Aber ansonsten ging es eigentlich.
Ja, hattet ihr auch Campingkocher, Gaskocher mit dabei und euer ganzes Essen natürlich wahrscheinlich auch im Rucksack?
Genau, ja, wir hatten so ein bisschen aus Unerfahrenheit vielleicht uns an der Högalitschule etwas, also in diesem Camp Ripan, wo alles anfängt, hatten wir uns etwas zu sehr eingedeckt. Also wir haben unterwegs dann keine Essensrationen mehr nachgeholt. Da gibt es ja dann so 2 oder 3 Stationen, wo man dann bei Fjällräven quasi nochmal neue Essen aufnehmen kann oder Gas. Das haben wir nicht gebraucht. Wir hatten den ganzen Rucksack voll mit Essen.
Das ist ja eigentlich ganz clever, ne? Wenn man das jetzt richtig planen würde und das auch wüsste, dann würde man eigentlich nur so ein bisschen am Anfang kaufen und dann halt im Laufe der Zeit wieder den auffüllen, weil alles, was du halt zu viel dabei hast, ist halt auch eben mehr Gewicht.
Ja. Wobei, das ist halt auch ein Komfortfaktor von dieser Tour. Wenn man die Strecke sonst läuft, wartet da halt niemand mit irgendwelchen
Informationen. Ja, klar, natürlich.
Von daher, ja, wir haben es dann nachher sportlich genommen. Es war natürlich unnötig viel Gepäck, aber unsere Rucksäcke waren eh viel zu schwer. Also wir sind
Wie viel hattet ihr dabei?
Wir hatten beide 23 Kilo.
Wow! Ja. Krass.
Also das war, wenn man dann so gesehen hat, der Rest so, keine Ahnung, mit zwischen 7 und 9 Kilo, so die mit dem wenigsten und also die Der Durchschnitt, würde ich mal sagen, so zwischen 15 und 17 Kilo. Da waren wir schon deutlich drüber. Gut, ich habe die große DSLR dabei gehabt, habe 2 Objektive dabei gehabt, auf die ich nicht verzichten wollte. Er hat dann dafür das ganze Kochgeschirr getragen. Aber das war schon, also würde ich so nicht nochmal machen. Da muss irgendwas anderes raus. Ich sag mal, die ersten 20, 30 Kilometer geht es noch. Und also bei mir hat es dann angefangen nach Alles Jaure, wo es dann vom Streckenprofil her fast nur noch bergab geht. Und da ging es dann echt massiv auf die Knie.
Ja, ich das glaube ich.
Ankunft,
das ist halt schon extrem anstrengend.
Ja, also ich habe in Kiron habe ich mir die Knie tapen lassen müssen. An dieser Station da von Fjällräven. Das hatte ich so auch nicht erwartet, dass die Knie irgendwann mal Ärger machen. Ich dachte eigentlich eher mein Rücken war es am Anfang. Aber die Knie war nachher, also die letzten 20 Kilometer war schon hart.
Aber das ist genau das, was Linia auch gesagt hat, ne? Zum Beispiel, also sie hat ja nach der Wanderung, hat sie ja bestimmt für 4 Wochen gehumpelt. Echt? Weil in den letzten 5 Kilometern halt das Knie so unglaublich wehgetan hat.
Oh nee, da haben wir es besser gehabt dann. Also wir hatten, ich sag mal, ja, sagen wir so 3-4 Tage war schon böse, aber dann ging es eigentlich wieder. Also wir haben da jetzt nicht wochenlang mit zu kämpfen gehabt, wir haben auch keine Blasen gehabt, nicht eine einzige.
Ja. Ich glaube, diese Schuhe von Hanwag, ich habe selbst keine, aber Lina hatte zwei Paar davon und die sind ganz gut.
Ja, also sie genießen einen guten Ruf. Bei mir war das Problem beim Kauf, es gibt ja auch jede Menge andere, was weiß ich, von Lova oder sowas. Da gibt es ja sehr bekannte, die Lova Renegade. Die sind, würde ich mal fast behaupten, am meisten gekauft. Aber die haben meinem Fuß nicht gepasst. Ja. Und das Wichtigste ist halt, wenn du so Schuhe kaufst, dass die halt passen. Und die schon im Geschäft nach ein paar Minuten nicht anfangen zu drücken oder sowas, weil dann kannst du es gleich vergessen. Und es gab tatsächlich bei unserem Outdoor-Laden, der wirklich eine große Auswahl hat, aber es gab nur dieses eine Paar, was gepasst hat.
Hm. Ja, aber das ist halt eben wirklich, also du hast ja gesagt, das ist ja eigentlich schon fast das Wichtigste. Also ich finde, der Rucksack ist auch sehr, sehr wichtig, ja, dass der sitzt und dass der gut gepolstert ist, besonders um die Hüften herum, weil da das meiste der Gewicht ja auch drauf ist und das gut am Rücken liegt. Du hast einen Tatanka, hast du gesagt, ne?
Ja, ich habe einen Tatanka Bison, die gibt es aber schon Ewigkeiten nicht mehr, also den habe ich mir irgendwann vor 10 Jahren gekauft.
Ja, der ist wahrscheinlich jetzt vom Yukon ersetzt worden. Und die Schuhe sind halt eben auch, also da darf man auch nicht irgendwie geizig sein und da irgendwie irgendwas Günstiges nehmen, weil das wird man schnell bereuen, ja, glaube ich.
Genau. Was man halt nicht braucht, sag ich mal, auf der Tour sind irgendwelche Schuhe für einen hochalpinen Bereich oder sowas, die werden dann wieder zu fest. Also und meine Hanwag sind, glaube ich, da gibt es so eine Klassifizierung oder ja, wie die Schuhe halt eingeordnet werden. Meine haben A, B. Also das ist so das untere Level. Da gibt es dann noch irgendwie C, D. Das ist dann eher so in den alpinen Bereich, aber die werden dann von der Sohle her zu fest.
Hm. Okay, cool. Jetzt sprechen wir mal über diese Wanderung an sich und diese Gefühle, die man auf so einer Wanderung so erlebt. Und es war ja für dich auch das allererste Mal. Wie war's?
Also ich muss sagen, der Start ist sehr, sehr cool, sehr aufregend und ja, da ist mir so richtig voll freudige Erwartungen und auch so ein bisschen aufgeregt, was jetzt alles kommt. Dann spielen sie halt ja diese Klassiker, ich habe es ja in der Einleitung schon geschrieben, was weiß ich hier, Highway to Hell von AC/DC und dann dieses, ich komme jetzt nicht mehr drauf, von Proclaimers, Walk 500 Miles. Und das sind halt so die Intro-Lieder, sag ich mal, die wohl jedes Jahr gespielt werden. Ja, das ist schon eine richtig gute Einstimmung. Und dann steht man da mit, weiß ich nicht, 100 Leuten, 200 Leuten, die dann alle in verschiedenen Geschwindigkeiten auf die Strecke losstürmen. Und da knüpft man auch noch einige Kontakte. Man kann sich noch gut auf die Strecke konzentrieren. Dann kommt man irgendwann so nach, ich glaube, 5 bis 7 Kilometern oder so, kommt dieses Lab Donalds, das ist auch mittlerweile sehr bekannt, wo es eben diesen Rentierburger gibt am See. Und danach verläuft sich das Ganze dann schon wieder relativ. Also bis dahin, an dem Punkt würde ich sagen, war es zumindest in unserer Gruppe so, waren die Gruppe recht eng beieinander. Und danach hat sich das Ganze sehr verteilt. Wir haben dann abends viele wieder getroffen an dem ersten Checkpoint, Käpnekaise. Da ist man auch noch, also man ist zwar fertig von der ersten Wanderung, aber ich sag mal, der Lebensmut hat einen noch nicht verlassen. Bei mir war es dann am nächsten Tag halt, dass der Rücken einfach so wehgetan hat und die Schultern, ich bin da ein bisschen vorbelastet mit Rückenproblemen und ich hatte das nicht so früh erwartet und wir haben dann am zweiten Tag auch nicht so wahnsinnig weit geschafft, wir haben es noch bis Singi geschafft, weil ich gesagt habe, ich laufe keinen Meter mehr, es hat geregnet, es hat dann zusätzlich die Stimmung ein bisschen gedrückt und es war halt alles grau und grau, Wind hat gepeitscht, es war arschkalt. Also gefühlt arschkalt durch die Nässe. Und ja, also ich muss sagen, in Singi hat mich dann schon so ein bisschen die Zweifel eingeholt und ich habe überlegt, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, jetzt noch weiterzulaufen. Das ist gerade mal ein Drittel der Strecke hinter mir und vor mir liegt noch ein Großteil. Und wie gesagt, dann kommen diese Gedanken, was passiert, wenn ich umknicke, es wurde steiniger. Die Steine gucken alle so halb aus dem Boden raus, man stolpert oft, wenn man nicht aufpasst und sich hundertprozentig auf den Weg konzentriert. Also das, wie ich mir das vorgestellt hatte, Landschaft genießen, Ausblick genießen und so weiter, das war gar nicht. Und Lina hat das ja in ihrem Bericht auch beschrieben. Man muss sich wirklich sehr konzentrieren auf die Strecke, wenn man es nicht gewohnt ist. Vielleicht, wenn man öfter wandert, dass das dann eher drin ist.
und dass man einen sichereren Tritt hat, aber ich hatte das nicht, und zwar bis zum Ende hin. Das war ein bisschen schade. Also ich habe viele landschaftliche Eindrücke, das sind alles nur Momentaufnahmen, aber nicht wirklich über die ganze Strecke verteilt, dass ich sagen kann, boah, geile Landschaft. Es war überall schön, überall, wo man kurz angehalten hat und Rast gemacht hat, war es unglaublich schön, einsam und eine tolle, wilde Natur. Ja, aber wie gesagt, man kann es halt eigentlich nicht so richtig genießen. Oder wir kommen.
Ja.
Ja, und von den Gefühlen her, wie gesagt, also es kommen viele Zweifel, gerade wenn man dann mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat. Es gab Leute mit Knieproblemen schon auf den ersten Metern. Die fangen alle an. An einem gewissen Punkt kommen die Zweifel, es kommen die Bedenken, soll ich lieber rumdrehen, soll ich weitermachen? Ich habe das Glück gehabt, bin die Tour mit meinem besten Kumpel gelaufen, der war da in der Situation mental stärker als ich und hat mich da ein bisschen gepusht. Und ja, am nächsten Morgen habe ich dann halt entschieden, nach einem sehr frischen Bad im Fluss, okay, wir gehen weiter. Wir sind aber auch an dem Tag aufgrund von Schmerzen und so weiter nicht so weit gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Sind halt bis zur nächsten Station Selka gelaufen und dann auch noch ein paar Meter weiter, also ich sag mal, bis Mitte zwischen Selka und dem Tjektja-Pass. Näher an den Pass ranlaufen wollten wir nicht, weil wir nicht wussten, wie steil und wie unwegsam das Gelände da wird. Pass hört sich natürlich so an, als würde es da steil hochgehen, war es aber halt im Endeffekt nicht. Und ja, dann haben wir da einen der besten Zeltplätze überhaupt gemacht. Morgens haben unsere Rentiere begrüßt, als wir das Zelt aufgezogen haben. Haben wir quasi in der Rentierhäde drin gepennt, die gerade uns entgegenkam und dann an uns vorübergezogen ist. Ja, und dann geht's auf den Tjektja-Pass und so ist alles hier hochgelaufen. Da ging's eigentlich, das war so mit die beste Strecke, kaum Schmerzen, nur das Übliche, halt die Füße tun ein bisschen weh. Aber da ist dann auch schon wieder der Punkt, da hat man das Bergfest hinter sich. Also danach wird die Strecke nur noch kürzer.
Ja. Tu mir mal einen Gefallen und komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon.
Näher ans Mikrofon, so?
Du bist super.
Gut. Ja.
Erzähl weiter. Ja,
also wie gesagt, ab da sieht man halt, also man hat das Gefühl, man kommt dem Ziel näher. Von Alessiaura aus bis Kiron ist es halt, das war für mich die schlimmste Strecke. Es war am Anfang sehr morastig, zwar sehr, sehr, sehr schön, weil man läuft an diesem riesigen See lang. Also bestimmt 10 Kilometer oder so läuft man nur in diesem See lang, der, wenn die Sonne geschienen hätte, wahrscheinlich ziemlich türkis aussieht. Ja, die Lina hatte das ja auch beschrieben. Und danach geht's einfach nur bergab. Und das ging mir halt pervers auf die Knie. Da hatte ich echt keinen Spaß dran. Ja, und dann haben wir halt diese, da gibt es ganz am Ende hinter Kiron, ein paar Kilometer nach Kiron kommt nochmal an dem Abisko-Jaure-See, kommt noch so ein Lager. Da haben wir dann unser letztes Lager aufgeschlagen und sind von da aus bis ins Ziel gelaufen.
Aber es muss ja ein ganz tolles Gefühl gewesen sein, oder?
Ja, wir waren ein bisschen enttäuscht, weil wir kannten das von Videos, dass die Leute alle stehen und applaudieren und keine Ahnung, Riesenparty. Das Problem war, wir sind halt auch in der vorletzten Gruppe, vorletzten Tag in der drittletzten Gruppe losgelaufen. Und dadurch, dass wir halt sehr langsam waren, am Ziel war schon Abbaustimmung. Da standen halt nicht mehr viele Leute, die Partys waren alle rum. Und die Leute haben zwar trotzdem applaudiert, also die dann noch da gesessen haben, und also der Empfang war natürlich schon da, aber halt nicht so, wie man das halt von den Videos kennt, wenn man so als, sag mal, im guten Mittelfeld irgendwann einläuft. Da ist dann wesentlich mehr los.
Ja, das glaube ich. Würdest du die Wanderung wieder unternehmen?
Wenn nämlich das 2015 unmittelbar danach gefragt hättest, hätte ich ja gesagt, ich kann keine Steine mehr sehen, ich habe keinen Bock mehr. Nein, will ich nicht. Mittlerweile würde ich sagen, es wird mich nochmal reizen. Aber ich würde es dann anders machen, eben weniger Gepäck, auf die Fotoausrüstung trotzdem nicht verzichten. Ja, vielleicht so Kleinigkeiten würde ich ändern. Ich habe zum Beispiel auch komplett die Einnahme von Schmerzmitteln verweigert. Ich habe das nicht so gern irgendwie mit Schmerzmitteln, deswegen habe ich das komplett verweigert und habe es lieber ausgehalten. Das würde ich beim nächsten Mal vielleicht ändern.
ansonsten, ja, könnte mir vorstellen, das nochmal zu laufen. Nicht unbedingt.
Cool. Würdest du das dann als Fjällräven-Klassik machen oder würdest du das auf eigene Faust alleine machen?
Nee, wollte ich gerade sagen. Also ich denke, die Fjällräven-Klassik braucht man nicht unbedingt, diese Unterstützung. Wie gesagt, wir hatten unwissentlich viel zu viel Proviant dabei, sodass wir über die ganze Tour damit ausgekommen sind. Und ansonsten haben wir die Leute von Fjällräven bis auf das Tapen, und das Tape hätte ich auch mitnehmen können, hätten wir die nicht gebraucht.
Also von daher, das kann man ja. Aber es gibt wahrscheinlich für den Kopf eine gewisse Sicherheit, genau. Oder? Dass immer irgendwie irgendjemand dabei ist, auch wenn du sie nicht siehst, spürst du ja ihre Präsenz so ein bisschen.
Richtig, man hat sie auch teilweise gesehen unterwegs. Also da sind auch Leute von Fjällräven, die laufen dann mit, die sammeln Müll auf und lauter so Sachen. Also die kümmern sich da auch darum, dass wirklich alles so hinterlassen wird, wie es eben vorher vorgefunden wurde. Und ich sag mal, es gibt auf dem Weg, wir standen mehrmals an Wegpunkten, wo wir überlegt haben, geht es jetzt wirklich da lang oder müssen wir da lang? Also wo die Wege sich irgendwie gegabelt haben, es waren ja alles nur so Trampelpfade. Und man war sich nicht wirklich sicher, ist das jetzt der richtige Weg oder komme ich da wo ganz anders hin? Das hätte ich auf einer selbst durchgeführten Tour genauso wie auf der Fjällräven Classic. Da hat mir auch keiner geholfen. Also da stehen keine Schilder von wegen Fjällräven Classic, Teilnehmer hier lang. Das ist halt eine Gefühlssache, aber letzten Endes, die Wege führen alle irgendwie in die gleiche Richtung. Und von daher, man kommt über jeden Weg dahin, wo man hin will. Das ist also nicht so schwierig mit der Navigation. Von daher, ich würde es nochmal alleine machen, ohne die Fjällräven Classic.
Okay, cool.
Die Classic ist halt was Besonderes. Also das sollte man schon, wer sowas mag, der sollte das schon mal mitgenommen haben.
Ja. Also von dem, was ich von Line gehört hatte, hat sich es auch auf jeden Fall für sie auch gelohnt. Sie fand auch total klasse. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Unsere 20 Minuten sind um. Es ist total krass, wie schnell das immer vergeht. Aber ich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Danke dir.
Danke dir.
Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.
Ja, einen Tipp kann ich vielleicht noch geben. Es gibt viele, die fliegen.
Ja, klar.
Die fliegen nach Kiruna. Wir haben einen anderen Weg gewählt, A, weil es günstiger war und B, weil es so ein bisschen mehr Abenteuer war. Und was Besonderes, wir sind nach Stockholm geflogen und von Stockholm aus mit dem Arctic Circle Train bis nach Kiruna gefahren. Das sind so ungefähr, ich glaube, 18 Stunden dauert die Fahrt. Im Schlafwagen, im Sechserabteil lernt man auch nochmal jede Menge Leute kennen. Es sind meistens dann auch Leute von Fjällräven dabei, aber auch Schweden, die selbst irgendwo wandern gehen. Die Zugfahrt ist unheimlich schön, kann ich wirklich empfehlen. Und es ist eine günstige Alternative zu den teuren Flügen nach Kiruna.
Sehr cool. Das ist wirklich sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du das alles, dass du die Zeit genommen hast und alles mit uns geteilt hast. Und bis ganz bald.
Ja, danke.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Es ist unglaublich, wie schnell das immer vergeht. Auch beim Aufnehmen vergeht die Zeit immer wahnsinnig schnell. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr diese Folge hört. Wahrscheinlich total schnell vergangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so ist, dann denkt dran, von Freitag bis Sonntag könnt ihr wählen, welche Folge ihr diese Woche am besten fandet. Merkt sie euch, schreibt es euch auf vielleicht und dann am Freitag gibt es dann einen Link in der Beschreibung des Podcasts und dann könnt ihr quasi wählen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas, 4x30 € Gutscheine für unseren neuen Shop. Es lohnt sich also daran teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis morgen.